Im ersten Kapitel, nach dem Eingangsgruß, hat der Apostel, dessen Mitarbeiter Titus ist, ihn erinnert an die Aufgabe, Älteste einzusetzen, nach Möglichkeit in den verschiedenen Kreisen von jungen Christen, die zum Glauben gekommen waren während ihrer jüngsten Missionstätigkeit. Titus soll aber treu bleiben und nicht alle Arbeit abgeben an diese jungen Ältesten, sondern er bleibt dort, bis er bald weiterzureisen hat nach Nikopolis, wo er dann wieder mit Paulus sich treffen will. Er hat eine zweite Aufgabe, und diese ist die Verkündigung, das Wort Gottes in den Raum zu stellen. Und davon spricht Paulus weiter in Kapitel 2. Er hat in Kapitel 1, am Ende des Kapitels, schon Titus gezeigt, wie er reden soll. Und jetzt sagt er weiter in Kapitel 2, rede du aber das, das der gesunden Lehre geziemt. Wir haben in diesem Vers ein Wort, das uns in dieser oder ähnlicher Form mehrere Male begegnet im Neuen Testament. Es ist das Wort geziemt. Gestern, glaube ich, sagte ich, dass wir, damit dass wir Christen werden mit unserer Wiedergeburt, bereits eine gewisse reife Stellung bekommen haben von Jesus. Wir sind nicht mehr Unmündige unter dem Gesetz, wie Israel es war, sondern, das kam auch in unserer kurzen Gebetsgemeinschaft zuvor zum Ausdruck, Gott hat uns einen Sinn gegeben. Oder mit einem anderen Wort aus Jeremia, das in dem Hebräerbrief zitiert wird. Er hat sein Wort, sein Gebot, sein Gesetz in unser Herz geschrieben. Davon spricht auch Paulus in 2. Korinther 3. Damit, dass wir Kinder Gottes geworden sind, sind wir neu im Bilde Gottes geschaffen. Und wir sind seine Söhne und Töchter. Natürlich sind wir wiedergeboren und von daher Kinder und haben noch viel zu wachsen. Aber wenn der Heilige Geist in dieser Wiedergeburt Einzug hält, dann haben wir eine ganze Menge an göttlichem Sinn mitbekommen. Und dann müssen wir nicht in jedem Fall vorgeschrieben bekommen, was wir zu tun haben. Wenn der Wille Gottes, das Gesetz Gottes ist der Wille Gottes, wenn der Wille Gottes tief hineingeschrieben worden ist in unseren Sinn, in unseren Geist, in unsere Seele, dann haben wir von innen her bereits eine Ahnung, eine Vorstellung von dem, was Gott gefällt. Diese Vorstellung ist nicht immer genau, aber sie ist da. Und wir können sie prüfen anhand des Wortes Gottes und auch stärken, verstärken, ergänzen. Das Wort Gottes ist der Maßstab, aber das Wort Gottes ist nicht die einzige Quelle des Willens Gottes. Wir sind versehen worden mit dem Sinn Gottes bei der Wiedergeburt. Dieser Sinn ist uns geschenkt worden, sodass wir von Natur, von der geistlichen Natur her, bereits eine Menge wissen, was sich gehört. Das ist noch ein Ausdruck. Immer wieder im Neuen Testament, besonders in den Briefen, begegnen wir diesem Gedanken, was sich gehört, Ordnung, was Gott gefällt. Wer nun gewohnt ist, sich nach Regeln auszurichten, der wird hier unsicher. Und der kann sich fragen, ja, wer soll das denn jetzt bestimmen? Wie soll ich jetzt wissen, was sich geziemt und so weiter? Das Problem begegnet uns heute neu in verstärkter Weise, weil wir in einer Kultur wissen und leben, die eigentlich kulturlos wird, die nicht mehr Kultur ist. Wisst ihr, was Kultur ist? Kultur ist ein Fremdwort. Das kommt von einer anderen Sprache und hat mit Arbeiten zu tun. Mit einem Fremdwort sagen wir, dass wir den Boden pflügen oder bearbeiten, und dann spricht man von Kultivation. Da haben wir wieder dieses Wort. Oder wir haben Kultusminister oder einen Kultus, das ist eine Art, wie man in Zusammenkünften, besonders in religiösen, verfährt, Gottesdiensten und so weiter. Kult oder Kultur hat mit Arbeit zu tun, mit Bearbeitung, mit einer Weise, wie man vorgeht. Und wir leben heute in diesen westlichen Ländern in einer Gesellschaft, die sich zugrunde richtet mit dem Gedanken der Freiheit. Im Grunde ufert es so aus, dass jeder nach seinem Gutdünken leben und handeln darf. Und so werden wir gesetzlos. Und Christen, die jetzt beeinflusst sind von dieser zu großen Freiheit, wo auch Freiheit für das Böse gewährt ist, auf jedem Gebiet, Freiheit für das Böse in der Kunst, Freiheit für das Böse auf geschlechtlichem Gebiet, Freiheit für das Böse im wirtschaftlichen Gebiet, überall, wo Christen von diesem Geist beeinflusst sind, tun sie sich schwer in einer Gemeinde oder in einer Gruppe von Christen, die nach dem Wort Gottes leben wollen. Denn dort weiß man, dass sich Gewisses gehört. So und so verhalten sich Christen. Das ist für sie selbstverständlich. Da braucht es keine Regel. Die Regel ist uns gegeben in der Wiedergeburt, und wir haben sie entsprechend im Wort Gottes. Und wenn man im Wort Gottes forscht, dann darf man sagen, hier steht es geschrieben, hier ist es angedeutet, aber nicht notwendigerweise in Form eines Gebotes. Das ist alttestamentlich. Gebote gibt es im Neuen Testament. Aber wir leben nicht mehr in diesem Rahmen, innerhalb eines solchen Zauns gleichsam. Der Zaun ist eingebaut. Und wenn wir miteinander sprechen, wo es nun Probleme gibt, was gehört sich, wie sollen wir uns verhalten? Besonders mit der jüngeren Generation, die beeinflusst ist durch Schule und Medien von dem Geist dieser Welt. Dann dürfen wir nicht, Geschwister, nur mit Gebot kommen. Denn dann sind wir genau auf ihrer Ebene, denn das erwarten sie. Und gerade weil sie meinen, es ist kein Gebot da, deshalb, die Gebote sind jetzt hier anders, ihr seid drüben aufgewachsen, sie sind hier, das sind zwei verschiedene Welten, also zwei verschiedene Regime gleichsam. Das ist der Einwand, der dann kommt von der jüngeren Generation. Sie irren sich darin, aber auch wir irren uns, wenn wir meinen, wir müssen jetzt mit dem Gebot kommen. Wir müssen selbst uns klar darüber werden, dass manches, was Gott von uns will, nicht in Form von 1, 2, 3, in Form von Regeln kommt, sondern dass die Bibel uns ein Bild gibt. Einmal in Jesus. So hat er gelebt. Dann haben wir das Bild des Lebens der Apostel. Und dann haben wir die vielen Worte, die diese Apostel geschrieben haben, die Beispiele und so weiter, die Andeutungen. Und wir bekommen ein Bild im Neuen Testament und auch im Alten Testament von dem, was Gott gefällt, was sich geziemt, was sich gehört, was in Ordnung ist. was gnädig ist, was schön ist, was wohllautend ist. Übrigens sollten Kinder schon sehr früh auf diese Weise erzogen werden. Eins der wichtigsten Dinge in der Kindererziehung ist nicht die Information. Manchmal sagen Eltern, ich habe das schon so oft gesagt. Fehler. Nicht Information nur. Nicht du sollst, so ist es und weiter. Sondern eine Atmosphäre muss da sein. Genauso wie bei Pflanzen. Pflanzen wachsen nicht dadurch, dass man ihnen befiehlt. Sie wachsen, indem man ihnen eine Umwelt verschafft. Beginnend mit dem Boden, mit der Verfassung des Bodens, dann was in der Luft ist, Wasser und so weiter, Sonne, Licht. Diese Atmosphäre, diese Umwelt muss geschaffen werden. Und dann wächst die Pflanze gleichsam wie von selbst. Denn das Wachstum ist in die Pflanze hineingelegt. Und wenn eine christliche, biblische, geistliche, vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes geprägte Art ist, bei den Eltern und dann bei den älteren Geschwistern, dann wachsen die Kinder naturgemäß auf, dann wachsen die gleichsam von selbst. Es muss dann immer wieder noch gesagt werden, wo die Grenzen liegen und so weiter, denn die Kinder sind ja von innen auch Sünder. Sie kommen nicht als wiedergeborene Menschen auf die Welt. Gesetz muss früher oder später angelegt werden, das ist klar. Aber nicht so oft, wie wenn man nur mit dem Gesetz kommt. Das heißt, Kinder wollen ein Vorbild haben, und sie wollen eine Atmosphäre der Liebe und der Festigkeit haben. Sie wollen wissen, wie es im Leben aussieht. Und dann erfahren sie, was sich geziemt, was für die Eltern selbstverständlich ist. Paulus gebraucht dieses Wort öfter, was sich geziemt, was in Ordnung ist. 1. Korinther 14 gegen Ende. Oder in Kolosser Kapitel 3, singt im Miteinander, sagt er, in gnädiger Weise, in Gnade heißt es wörtlich. Gnade ist das griechische Wort für das Schöne, das Angenehme, das Frohmachende, das Erhebende. Und der Gesang soll erhebend sein. Wenn man jetzt ganz genau wissen will, wissenschaftlich oder gesetzmäßig, was heißt erhebend, dann kann man das nicht in den Computer eingeben und dann kommen die Daten gleichsam. Oder dann kann man das nicht analysieren und sagen, so und so verhält sich das. Das ist in uns. Das weiß man, was sich geziemt. Man kann einen Menschen in der Bank sitzen haben, der kaum etwa eine Ahnung hat von Musik. Oder wir können auch ein anderes Thema nehmen. Aber wenn da jemand ist, der spielt oder der spricht und der hört das, dann findet er, ja, so ist es richtig. Das ist ihm vielleicht neu, aber mit einmal merkt er, ja, so ist es schön. Und er wird erhoben. Und Kinder und Jugendliche wollen in einer solchen Atmosphäre aufwachsen. Titus soll wissen, wenn er das Wort Gottes gelesen hat, was sich nach dem Wort Gottes geziemt. Er braucht nicht von Paulus alles immer vorgeschrieben zu bekommen. Und mich stört auch die Art und Weise, wie auf Schulen oder in Unterrichtsseminaren verfahren wird in Bezug auf Predigen und so weiter. 1, 2, 3, so sieht eine Predigt aus. Eine Menge von dem können Sie in den Schutthaufen oder in den Papierkorb werfen. So predigt man nicht in der Bibel. Und dennoch, eine gewisse Ordnung muss da sein. 1, 2, 3. Man sagt uns, Kinder lernen 4-mal schneller, wenn das, was sie zu lernen haben, in einer gewissen geordneten Form ihnen vorgelegt wird. Wenn es ein Durcheinander ist, dann finden sie schwer. So sind wir gebaut, so denken wir. So hat Gott uns geschaffen. Hier ist dies, hier ist die Kanzel, hier ist das Mikrofon, da ist der Stuhl. Nicht alles durcheinander. Die Gegenstände sind klar. Hier hört die Bank auf, da beginnt der Fußboden. Da sitzt der Mensch, da sitzt der Mensch. Das ist deine Frau, das ist dein Kind und so weiter. Unsere Welt ist gegenständlich. Und wir wissen, dass sie klar ist. Und so wollen wir auch die Dinge vorgelegt bekommen. Aber die Art und Weise, wie das getan werden kann, sehr vielartig, vielseitig sein. Das muss nicht immer so drei Punkte sein oder eine von drei Arten von Predigten und so weiter. Und es können sehr vielartige Lieder sein aus verschiedenen Völkern und Kulturen. Das kann Moll sein, das kann Dur sein und so weiter. Das kann Dreitakt sein, das kann Zweitakt sein, das kann Viertakt sein, sechs Achtel und so weiter. Es gibt eine große Vielfalt hier. Und dennoch ist in dieser großen Vielfalt eine Ordnung. Ich habe vier Brüder, drei von ihnen waren Lehrer, sind inzwischen pensioniert. Einer dieser Brüder war ein ganz junger Lehrer auf dem Lande, bei einer Schule auf dem Lande. Und er schickte einmal seine Schüler raus und jeder Schüler sollte so und so viele Blätter, ich glaube, er hat ihnen eine Zahl gegeben, aber jedes Blatt musste unterschiedlich sein vom anderen. Nun, das war für einige Kinder eine schwere Aufgabe. Und es waren noch nicht viele Bäume in der Gegend. Und dann sind sie rausgegangen und haben jetzt versucht, ihre Aufgabe zu erfüllen. Als sie dann zurückkamen, machte mein Bruder ihnen klar, sie hätten nur zum nächsten Baum gehen müssen. Und wenn es nun 10 Blätter waren, von dem einen Baum nur 10 Blätter pflücken, dann wäre jedes Blatt anders gewesen als das andere. Das war eine schöne Lektion. Ja, das werden die Kinder sicherlich behalten haben. Die dachten wohl, ja, jetzt muss ich zu einem Ahornbaum gehen und zum Papelbaum und so weiter, und um verschiedene Blätter zu bekommen oder verschiedene Formen. Jedes Blatt ist anders, jede Schneeflocke ist anders und so weiter. Und doch ist eine Ordnung da, ein Bild, ein klares Bild. Wenn wir also das Evangelium lesen, weitergeben, soll es nach einer gewissen Ordnung sein, es soll geziemend sein, es soll einen Maßstab haben, aber es kann eine große Vielfalt darin sein, weil es ist da und das ist schön, das bereichert das Leben, auch mit Jesus. Also, rede du das der gesunden Lehre geziemt. Es gibt eine kranke Lehre. Aber die gesunde Lehre ist die, die gesund macht, die uns von der Krankheit der Sünde befreit und uns festmacht und uns stark macht in der Freude, im Frieden und so weiter, in der Frucht des Geistes. Bibelwort ist immer gesund. Bibelwort macht nie krank. Wenn Bibelwort krank macht, dann verdrehte man es. Aber gesundes Bibelwort, so wie es wirklich ist, macht immer gesund. Und das ist die gesunde Lehre. Vers 2. Jetzt zeigt er, was sich geziemt in Bezug auf verschiedene Altersgruppen. Wir haben zuerst die alten Männer, dann die alten Frauen und die jüngeren Männer. Wir haben auch die Sklaven und so weiter. Vers 2, dass alte Männer nüchtern seien, ehrbar, gesunden Sinnes und züchtig, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Ausdauer. Nun, das ist schon einmal eine ganz schöne Hausaufgabe, nicht wahr? Auch für alte Männer, die schon viel hinter sich haben. Nun muss man bedenken, dass diese alten Männer ganz junge Christen waren, eben zum Glauben gekommen. Das heißt, sie hatten den größeren Teil ihres Lebens in der Sünde gelebt. Und jetzt erwartet Paulus von der Gnade Gottes, der gesunden Lehre des Titus, dass sie in kurzer Zeit fromm werden. Männer werden, die gesund im Glauben sind, gesund in der Liebe, gesund in der Geduld, in der Ausdauer, dass sie einen gesunden Sinn haben, dass sie gesunde Vorstellungen haben, dass sie sich selbst beherrschen. Das ist schwer für einen alten Menschen, wenn er sein Leben lang sich nicht beherrschte. Und das waren die Kreter. Geschwister, es ist Hoffnung für einen jeden von uns. Von der Gnade Gottes her. Egal, welches Leben wir hinter uns haben, wie oft wir gefallen sein mögen, was immer gekommen ist, was immer geschehen ist, wer immer da in der Nähe ist und uns hindert, es ist möglich für einen jeden von uns, für Jesus zu leben, sodass er Freude hat an unserem Leben. Wir dürfen uns beschenken lassen von der Gnade Gottes, dass auch alte Männer, die junge Christen sind, gestern sich bekehrt haben gleichsam, nüchtern seien. Man würde denken, das müsste man jungen Leuten schreiben. Die sind oft zu unnüchtern. Aber Paulus weiß, dass diese alten Männer junge Männer in Christus sind. Und wenn jemand unbekehrt war bis ins Alter, dann ist man wirklich unnüchtern. Dann hat man noch nie richtig Weisheit gelernt. Bedenken wir, diese waren nicht im christlichen Raum aufgewachsen. Anders ist es, wenn jemand in einem christlichen Raum unbekehrt blieb. Der weiß eine ganze Menge und hat eine ganze Menge mitbekommen. Da ist der Charakter schon anders geformt. Dem fehlt es manchmal an Überführung des Heiligen Geistes, dass er seine Sündhaftigkeit erkennt. Denn er meint, er ist so fromm und schon so gut. Und manche sind es auch. Aber hier haben wir Heiden. Aber Paulus erwartet sehr viel von der Gnade Gottes. Vers 3. Alte Frauen desgleichen. Also, auch denen hat Titus etwas zu sagen. Als junger Mann, stellen wir uns das vor. Aber sie nehmen es ihm ab, denn sie sind ja jung in Christus und er ist schon älter in Christus, obwohl er dem Leibe nach ein junger Mann ist. Und dazu kommt er ja von Paulus, und den haben sie möglicherweise auch kennengelernt. Wenn sie nicht seitdem sich bekehrt haben, dann wissen sie also um die Autorität des Titus, und er hat auch die Bibel dabei. Und dann nehmen die alten Leute ihm das schon zunächst ab. Wenn es da an Autorität fehlt, dann kann Titus noch diesen Brief vorweisen. Aber jetzt verkündet er, so wie Paulus es sagt, dass alte Frauen in einem Betragen, wie es geziemt, sich verhalten. Wieder, wie es sich geziemt. Paulus erwartet, dass die Frauen das wissen, wenn sie Christinnen sind. Und im Übrigen sind sie Menschen. Menschen mit einem Gewissen. Und Frauen haben ein starkes Gewissen, manchmal stärker als die Männer. Das ist ihnen eingebaut. So sollte es sein. Ich darf daran erinnern, dass wir nicht nur ein moralisches oder sittliches Gewissen haben über Gut und Böse, sondern wir haben auch zwei andere Arten von Gewissen oder Mitwissen, so heißt es eigentlich im Griechischen. Und Frauen haben ein sehr starkes Mitwissen. Intuitiv wissen sie, was sich gehört. Besonders im Äußeren, sie sind sehr darauf bedacht, dass es schön sei. Es ist erstaunlich, was Frauen sehen, wenn ein Prediger hier steht. Sie hören schon oft, was er sagt, aber sie sehen auch seine Krawatte. Ja? Die Männer, die kann das egal sein, ob die schief ist oder wie die aussieht. Aber die Frauen, die haben einen Sinn für das. Die sehen plötzlich Dinge, die wir gar nicht sehen. Da ist ein Junggeselle, der lebt schon in seiner eigenen Wohnung. Und dann bekommt er Leute zu Gast. Und wenn da weibliche Personen bei sind, vielleicht eine Familie, dann sieht die sofort, die Wände sind ein bisschen zu kahl. Ja? Dies und das. Du, Peter, der Stuhl könnte eigentlich dastehen. Wir haben vor einiger Zeit einen Junggesellen in Kelowna, wo wir wohnen, besucht. Er wurde Christ und wir haben uns mit ihm befreundet, weil er aus der Schweiz kam. Und dann haben wir ihn besucht in seiner Wohnung. Und ja, das war eine Junggesellenwohnung. Dann haben wir ihm geholfen, meine Frau besonders. Ja, da fehlen die Frauen. Und die alten Frauen, denen darf Paulus zutrauen, dass sie wissen, was sich geziemt. Auch moralisch, was richtig ist. Die können da einen scharfen Sinn haben. Und dennoch ermuntert er sie dazu, ehrbar zu sein. Was heißt es, wenn eine Frau ehrbar ist? Wir wissen vielleicht, wie das bei einem Mann aussieht, wenn er ehrbar ist. Aber eine Frau, da wartet man vielleicht eine andere Eigenschaft. Wenn eine Frau ehrbar ist, dann hält sie sich etwas zurück, dort, wo sie schwach ist, von Natur. Damit ihr Ehre gebührt, damit sie geachtet wird. Wenn Frauen sich gehen lassen ihr ganzes Leben und erst im Alter sich bekehren, dann sind sie nicht gerade allzu ehrbar notwendigerweise. Wenn aber die Gnade Gottes beginnt, Fuß zu fassen und züchtigt, dann lassen sie dies und das, werden ruhiger, stiller. Vom Gebet kommen sie her, von der Begegnung mit Gott, vom Wort Gottes. Und mit einmal wird aus diesen verkümmerten alten Damen etwas Schönes, eine Tochter Jesu. Das ist wohltuend, einer älteren Frau zu begegnen, die sich vor einiger Zeit bekehrt hat, und zu sehen, wie die Gnade Gottes dort am Werk ist. Das ist etwas Wunderschönes. Das könnt ihr vielleicht nicht verstehen, wenn ihr schon von Kind auf gläubig wart. Aber vielleicht könnt ihr das mit empfinden. Ehrbar, gesunden Sinnes und züchtig. Da haben wir wieder diesen Gedanken. Auch Frauen traut Paulus das zu, dass sie überlegen, denken, sich Gedanken machen, dass sie einen gesunden Sinn haben, dass sie klug sind und sich selbst beherrschen. Beide, junge Männer oder alte Männer, alte Frauen und so weiter, egal welches Geschlecht, egal wie alt, wie jung, gesunden Sinnes und Züchtigkeit gehört immer dazu zum Christsein. Wie es Geweihten geziemt. Ich merke hier gerade, ich habe mein Auge auf den falschen Vers gelegt. Also noch einmal Vers 3. Alte Frauen desgleichen einem betragen, wie es Geweihten geziemt. So wird es wahrscheinlich nicht in ihrer Übersetzung lauten. Aber das ist das Wort im Grundtext. Paulus denkt an Christinnen als an Menschen, die sich Gott geweiht haben. Jeder von uns ist für die Ehe bestimmt. Wenn wir Christen werden, ist das nicht notwendigerweise so. Einige bleiben ledig. Das ist eine Berufung, wie Paulus das deutlich macht, noch Jesus. Aber von zu Hause aus, von der Schöpfung aus, sind wir ja zweigeschlechtlich und sind also für die Ehe gedacht. Nun ist es so mit der Ehe, dass eine Frau verheiratet wird und ein Mann sich verheiratet. Die Formulierung ist anders. Das hat mit der Zuneigung oder mit der Zuordnung der zwei zueinander zu tun und mit dort, wo sie herkommen. Das Mädchen kommt aus einer Familie, der Vater, die Eltern geben sie ab. Der junge Mann verlässt Vater und Mutter und hängt sich an eine Frau. Aber die Frau wird ihm geschenkt, sie wird ihm zugeordnet. Gott brachte die Eva zu Adam, nicht Adam zu Eva. Sie wird ihm geweiht. Und wenn jetzt Frauen im Alter zu Jesus kommen, dann werden sie mit Jesus vermählt. Das heißt, sie bekommen eine besondere Beziehung zu ihm. Vielleicht haben sie ungläubige Ehepartner. Sie gehören diesen immer noch. Aber sie können sich nicht so richtig an sie anlehnen, weil sie nicht einen gläubigen Partner haben. Und eine Frau möchte sich anlehnen. Und dann nennt Paulus sie Geweihte Gottes. Und was dazu gehört, das darf eine Frau von innen her wissen. Und er sagt zu Titus, sage ihnen, dass sie sich so verhalten, wie es Frauen geziemt, die sich Gott geweiht haben. Und wenn Sie als ältere Frauen das noch nie getan haben, dann tun Sie das heute, ganz bewusst, auch wenn Sie Christin sind. Sagen Sie, Herr Jesus, ich weihe mich dir, ich bin für dich da, ich bin dein. Und der Heilige Geist nimmt uns beim Wort und er führt uns dann auf diese neue Bahn weiter. Dass sie nicht verleumderisch seien, nicht vielem Wein versklavt, Lehrerinnen des Edlen. Nicht verleumderisch seien. Nun ja, das Gespräch ist die Gabe, die an dieser Stelle vorhanden ist, aber es soll gereinigt werden. Worüber wir sprechen, soll jetzt Heiliges sein, nicht verleumderisch, nicht das Böse. Manchmal denken wir zu schnell an das Negative. Lernen wir an das Gute zu denken. Und weiter, nicht vielem Wein versklavt. Nun, das ist vielleicht nicht unser Problem. Aber es ist das Problem vieler Frauen. Im Geheimen gehen sie einem Mittel nach. Es muss nicht Wein sein. Oft ist es Wein. Aber es kann etwas Ähnliches sein. Ein Trostmittel, weil ihnen Trost fehlt. Wir sollten ein offenes Auge haben für Frauen, die niedergedrückt sind. Nicht zunächst fragen, wie sieht es bei dir zu Hause aus, sondern sich befreunden. Überhaupt, wie ich schon sagte, geht es um die Atmosphäre, um eine Beziehung. Und innerhalb dieser Beziehung, dieser Atmosphäre, dann kann man etwas näher zu diesem oder anderem zu sprechen kommen. Auch in der Familie darf ich das zwischendurch einflechten. Es ist wünschenswert in der Ehe, dass Eheleute füreinander Freunde sind, nicht nur nebeneinander da sind, dass der Mann ein Freund für die Frau ist und die Frau eine Freundin für den Mann. Und dass der Vater ein Freund für die Kinder ist und die Mutter eine Freundin für die Kinder. Wenn diese Atmosphäre der Freundschaft da ist, dann empfindet das Kind eine gewisse Verpflichtung aus Liebe und dann ist eine ganz große Möglichkeit da, auch über Probleme zu sprechen. Das ist eines der wichtigsten Dinge in der Erziehung. Dass man eine Beziehung aufbaut, eine Atmosphäre, in der das Kind redebereit ist. Wenn das fehlt, dann hilft alles andere wenig. So ist Gott zu uns gekommen. Er hat uns unter Beweis gestellt, dass er uns liebt. Er hat eine Beziehung aufgebaut zu uns. Und dann erwartet er von uns Vertrauen. Aber er kommt nicht gleich zu uns aus heiterem Himmel und sagt, glaube an das Evangelium. Nein, er schickt uns Menschen oder er gibt uns Zeichen seiner Güte und so weiter, baut eine Beziehung auf, sodass wir überzeugt werden, ja, dies ist die Wahrheit. Wir kommen zurück. Alte Frauen desgleichen in einem Betragen, wie es Geweihten geziemt, dass sie nicht verleumderisch seien, nicht vielem Wein versklavt oder einem anderen Mittel, dies ist ein Beispiel, Lehrerinnen des Edlen in einer gemischten Gesellschaft von Männern und Frauen geziemt es sich nicht, einer Frau zu lehren. Aber wenn sie unter sich sind oder wenn sie mit Kindern, die jünger sind als sie, oder Jugendlichen zusammen sind, dann dürfen sie Lehrerinnen sein. Das muss nicht ein Vortrag sein, es kann ein Satz sein, aber sie sollten bereit sein, ihre Weisheit, die der Herr ihnen geschenkt hat, weiterzugeben, so wie der Herr Türen öffnet. Die Türen gestaltet der Herr. Aber sie sollten dazu heranreifen, Lehrerinnen alles Edlen und Guten zu sein. Das Wort ist Kalos, das heißt das Schöne. Kalligraphie, kennt ihr das? Schönschrift? Also, da haben wir dieses griechische Wort. Kali oder Kalos, das ist das Schöne. Und hier haben wir es in Form von dem, was gläubige Frauen weitersagen dürfen und worüber sie sprechen dürfen. Vers 4, damit sie die jungen Frauen zu gesundem Sinn und Zucht verhelfen. Da haben wir dieses Wort. Sie selbst sollen so sein und sie sollen also den jungen Frauen zu einem solchen Sinn, gesunden Sinn und Zucht verhelfen, so dass sie, das heißt die jüngeren Frauen, ihre Männer lieben. Das ist nicht immer leicht. Ihre Kinder lieben. Dies waren Heiden. Und Liebe war nicht gerade ein bekanntes Wort im Heidentum der damaligen Zeit. Das ist ein Wort, das uns erst im Evangelium, in der Bibel, so begegnet. Die Heiden kennen das nicht. Und jetzt haben sie das Evangelium bekommen. Und jetzt erwartet Paulus von Heiden, die eben zum Glauben gekommen, dass sie lernen, auch in der Familie zu lieben. Rein natürliche Liebe zu offenbaren, aber dann auch christliche Liebe, geistliche Liebe. Den Männern gegenüber, den Kindern gegenüber, gesunden Sinnes und züchtig sind, keusch und rein, Wächterinnen ihrer Häuser und Familien. Da gehören sie zunächst hin. Wenn sie eine Familie haben, dann ist das ihr Platz. Die Frau ist der Kern der Familie, der Mittelpunkt. Der Mann ist das Band, der hält die Familie zusammen von außen, die Frau von innen. Sie zieht alles zusammen, um sie dreht sie sich gleichsam und sie hat Wache zu stehen in jeder Hinsicht. Und das kann sie von Natur aus. Wir waren in Italien bei Freunden, hatten dort nicht nur Urlaub, sondern arbeiteten dort für eine Zeit lang, saßen am Tisch mit unseren Freunden, genossen das Gespräch. Meine Frau war wohl im Gespräch mit einem Bruder dort, mit einmal, und dann musste sich ihre Aufmerksamkeit aber etwas anderem widmen. Plötzlich sagt der Bruder, Karol, und wir waren erstaunt, was jetzt? Und da brachte er sein Erstaunen zum Ausdruck, dass du so plötzlich dich einem etwas anderem widmen konntest. Er erstaunte über diese Fähigkeit. Nun, diese Fähigkeit haben Frauen, das müssen sie haben. Hier ruft das Telefon, da das Kind und da ist eins krank und so weiter. Da müssen sie flink, ja, sein. Das können die auch, aber in einem engeren Bereich. Der Mann muss die Augen in die Ferne gucken. So, morgen kommt das, übernächstes Jahr kommt das. Da muss er prophetisch sein. Aber wenn es um die enge Zone kommt, dann braucht er die Frau. Ja. Da ist die Frau eine Wächterin, ja, und die kann das schnell machen. Das weiß Paulus und das soll jetzt geheiligt sein. Und da soll der Heilige Geist ihnen helfen, das Auge aufzuhalten, offen zu halten für die Kinder, für das, was Not ist hier und da. Ein geistliches Wort sagen, eine Hand hier da haben und so weiter. Wächterinnen in ihren Häusern, das Wort Haus, ist das Wort, das auch für Familie gebraucht wird in der Bibel. Die Bibel hat kein Wort für Familie. Sie gebraucht aber dazu das Wort Haus. Aber das Wort Haus bedeutet zweierlei. Der Haushalt, das was im Haus, in der Wohnung geschieht und ist. Und dann aber auch die Menschen, die in dieser Wohnung wohnen. Und so haben wir hier beides bei dieser christlichen Frau. Die soll lernen, dort ihren Mann oder ihre Frau zu stehen, ja, ihre Aufgaben zu erfüllen. Wenn es darüber noch eine Möglichkeit gibt, darüber hinaus Einfluss auszuüben, schön. Wie in Sprüche 31, das kann ihr gegeben sein. Weiter, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, gesunden Sinnes und züchtig sind, keusch, Wächterin ihrer Häuser, wir sind in Vers 5, gut, dass sie einfach gut sind, ja, den eigenen Männern unterordnet, damit das Wort Gottes nicht in Verruf komme. Damit das Wort Gottes geehrt wird. Das heißt, wir haben uns nach der göttlichen Ordnung zu verhalten. Paulus gibt uns hier das göttliche Muster in 1. Korinther 11. Da spricht er die Dreieinigkeit an, innerhalb von welcher Gott der Vater ist. Christus ist der Sohn, in seiner Menschwerdung hat er sich ihm unterstellt. Vom Heiligen Geist ist dort gerade nicht die Rede, aber dann kommt er zu sprechen auf die Ehe. Die Ehe ist zwei und so hat er nur Vater und Sohn genannt als Vorbild. Vater, Sohn, Mann, Frau und so weiter. Es gibt eine gewisse Ordnungsstruktur der Verantwortung und nach dieser Ordnung haben Christen, die erlöst sind, von der Sünde zu leben. Und die ist hier angesprochen. Die Frau unterordnet sich, unterstellt sich, das ist ihre Stellung. So wie ein Angestellter im Büro oder ein Arbeiter an einem Arbeitsplatz, er weiß, welche Beziehung er hat zum Chef oder zum Vorarbeiter und so weiter. Und das soll Christinnen klar sein, wie das in der Ehe und Familie ist. Jeder hat seinen Platz, seine Stellung, seine Beziehungsgestalt. Das Evangelium weiß um diese gesunde Struktur in der Gesellschaft. Und wenn Christen Zeugen sind, dann bringen sie auch dieses Äußere mit in die Gesellschaft, in der sie leben. Und sind so ein Salz in einer faulen Gesellschaft, Licht in dieser Welt. Und dort soll das Evangelium, das sie dann als Zeugnis in den Mund nehmen, nicht in Verruf kommen. Weil ihr Verhalten offenbart, die Botschaft offenbart, die sie bezeugen. Vers 6. Desgleichen rufe die jüngeren Männer auf, gesunden Sinnes und züchtig zu sein. Auch sie sollen sich so verhalten im Denken und Handeln. Dabei erweise dich selbst, jetzt kommt er persönlich auf Titus zu sprechen, dabei erweise dich selbst in jeder Hinsicht als Vorbild edler Werke. Er gehört offenbar zu dieser jüngeren Gruppe von Männern, ist offenbar nicht verheiratet. Und wenn er die jungen Männer zu ermahnen oder zu aufzurufen hat, dann soll er ein Beispiel liefern, wie das aussieht im eigenen Leben, damit sie an ihm ein Bild haben. In jeder Hinsicht als Vorbild edler Werke, im Lehren Unverfälschtheit. Darüber kann man lange nachdenken. Im Lehren Unverfälschtheit, die richtige Lehre selbst und die richtige Art und Weise, die Lehre weiterzugeben. Manche haben die richtige Lehre, aber eine kümmerliche Art, es weiterzugeben. Beides muss richtig sein, nicht falsch. Ehrbarkeit an den Tag legen. Unverdorbenheit. Oh, da haben wir viel zu lernen. Gesunde, schuldlose Rede. Die soll gereinigt sein, damit der Gegner beschämt werde, da er nichts über euch zu sagen hätte. Er spricht Titus an, aber sagt nicht du, spricht ihn nicht mit du an, sondern sagt euch. Nicht über dich, sondern über euch zu reden hat. Das heißt, er nimmt Titus hinein in die Gesellschaft. Er weiß, Titus hat es mit anderen zu tun. Mit euch allen oder über euch alle soll man nicht Böses oder Schlimmes reden dürfen. Nun, man tut das schon sowieso, aber es soll kein Anlass dazu gegeben werden. Vers 9, jetzt könnten wir erwarten, nachdem er von den älteren Männern gesprochen hat, den älteren Frauen, dann den älteren, den jungen Männern, jetzt würden wir erwarten, dass er wen anspricht? Die jungen Frauen, die Schwestern, ja. Aber die fehlen. Warum? Titus ist ein junger Mann. Und Paulus weiß um die Gefahren. Und er sagt, du als junger Mann, bei dir fehlt diese Anrede. Du erreichst die Mädchen, die jüngeren Schwestern in der Gemeinde nicht persönlich. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe liegt allgemein da und du kannst ältere Männer direkt ansprechen. Du kannst die älteren Frauen ansprechen, ohne Gefahr. Du kannst deine eigene Altersgruppe ansprechen, die jungen Männer. Hüte dich bei den jungen Frauen. Halte dich zurück. Die erreichst du über die Schwestern, die älteren Schwestern. Das hat er ja schon angesprochen, nicht wahr? Die sind schon angesprochen, aber über die älteren Frauen. Denen sagt er, wie sie es den jungen Frauen sagen sollen. Da lernen wir auch etwas über die Art und Weise, wie Paulus spricht. Paulus muss das nicht in so vielen Worten als Gesetz hinlegen. Aber jetzt wissen wir, wie ein junger Mann sich in der Gemeinde zu verhalten hat, wenn er auch einmal auftritt und das Wort weitergibt. Was sich geziemt, erfahren wir. Hier haben wir ein Beispiel. Wie man lernt, was sich geziemt als junger Wortverkündiger, wie er sich zu verhalten hat. Jetzt spricht er die Sklaven an. Das sind die leibeigenen Knechte, die gekauft waren oder geboren waren in der Sklaverei und Christen geworden waren. Er ruft nicht gleich auf zum Freigeben dieser Sklaven. Das kommt von innen her, wie bei Philemon. Die Sklaven rufe auf, sich den eigenen Herren zu unterordnen. Sie sind untergeordnet und sollen diesen Platz erkennen und anerkennen. Sie sollen unter Beweis stellen, dass ein Christ leiden kann. Ein Christ muss nicht Freiheit haben. Ein Christ kann es sich leisten, gefangen zu sein, als Sklave da zu sein. Er hat Jesus zum Beispiel. Die Bibel erzählt uns, dass Jesus in die Sklaverei kam. Das wird uns nicht so klar mit der üblichen Übersetzung. Aber das ist, was der Heilige Geist uns sagt im Grundtext. Der Heilige Geist macht uns klar im Verlauf der Heiligen Schrift über 2. Mose in einem Psalm, es dürfte 40 sein oder in der Gegend, und dann im Neuen Testament, Philipper 2 besonders. Er macht uns klar, dass als Jesus Mensch wurde, dann war das für ihn, wie wenn er Sklave wurde. Wir haben im Alten Testament ein interessantes Beispiel. Und es ist gerade das erste Beispiel, dass der erste Absatz, der uns begegnet, wenn die 10 Gebote von Kapitel 20 in 2. Mose ausgelegt werden. Die 10 Gebote haben wir in 2. Mose 20. Und dann sind noch einige Verse angeschlossen über die Anbetung, den Altar und so weiter. Und dann kommt Kapitel 21. Und ab 21 zeigt Gott über Mose, dem Volk Israel, wie das aussieht, wenn diese 10 Gebote angewendet werden in der Gesellschaft Israels. Wie sieht das aus, wenn man Gott als einzigen Gott hat, wenn die Eheleute einander treu sind, die Kinder den Eltern gehorsam sind, man sich Eigentums des Nächsten sich nicht gelüsten lässt und so weiter. Das wird jetzt im Detail ausgeführt. Und diese Texte kennen wir. Sie sind oft schwer zu lesen, aber sehr inhaltsreich. Und es fällt auf, was das erste Wort ist. Und es ist ein Evangeliumswort. In Bildform, in Gesetzform. Denn das Gesetz ist ja eine Form von Predigt des Evangeliums. Wir haben sehr viel Evangelium in den Gesetzesbüchern. Denken wir nur an die Zufluchtsstädte, ja, die ein wunderbares Bild sind von Golgatha. Nun, hier haben wir in den ersten Versen von 2. Mose 21 einen Mann, er ist Sklave. Er ist offenbar ein Israelit, dem es wirtschaftlich, finanziell schlecht ging, so schlecht, dass er den Konkurs gleichsam erklären musste und sich selbst verkaufen musste. Das heißt, er musste Sklave werden, um am Leben zu bleiben. Und jetzt ist er 6 Jahre lang Sklave gewesen. Und Gott hat eine ganz besondere Ordnung für israelitische Sklaven. Nach 6 Jahren mussten sie freigelassen werden, im 7. Jahr. Aber jetzt darf er freigehen. Das 7. Jahr ist dran und er darf jetzt freigehen. Und jetzt sagt Gott, wenn er ledig ist, geht er einfach hinaus in die Freiheit. Hat er eine Frau und kam mit einer Frau in die Sklaverei, dann geht die Frau mit. Und die Kinder gehen mit. War er unverheiratet, als er in die Sklaverei kam? Und sein Herr gab ihm eine Frau, eine andere Sklavin aus seinem Gesinde, die hat er ihm gegeben zur Frau, und das war jetzt, sie haben sich verheiratet und das war jetzt seine Frau. Dann sagt Gott, dieser Mann darf frei hinausgehen, aber die Frau ist immer noch die Sklavin seines Herrn, obwohl sie seine Frau ist, denn sie gehört dem Manne. Sie bleibt da und er darf frei hinausgehen. Haben sie Kinder, bleiben die Kinder bei der Frau. Die gehören auch dem Herrn der Frau. Das scheint für uns hart zu sein, aber wir müssen uns einmal überlegen, was jetzt kommt. Das ist ein wunderbares Bild von uns als Menschheit. Jetzt sagt Gott, wenn der Mann sich jetzt überlegt, ich liebe meine Frau oder ich liebe meinen Herrn, er war gut zu mir, ich bin dankbar, dass er mich aufgenommen hat und mich befreit, mich gerettet hat aus meiner Not und ich habe hier gut, habe hier gut gehabt bei diesem Herrn. Ich möchte bei ihm bleiben. Vielleicht kann er nicht ganz mit dem Geld umgehen, er möchte lieber in dieser Beziehung bleiben als Arbeiter für diesen Mann. Dann sagt Gott, dann darf er da bleiben. Nur, wenn er jetzt wieder Sklave wird, dann bleibt das so. Wenn er nicht die Freiheit wählt, jetzt hat er die Gelegenheit. Wählt er nicht die Freiheit, weil er seine Frau liebt und er möchte bei seiner Frau bleiben, gut, dann bleibt er Sklave. Tut er es aus Liebe zum Herrn, zu seinem Meister, gut, dann bleibt er sein Sklave und dann bleibt er hier. Aber dann soll man ihn nehmen zur Tür. Und da legt er das Ohrläppchen an den Türpfosten und man bohrt ein Loch durch das Ohrläppchen. Und das ist ein Zeichen, dass er lebenslänglich Sklave ist. Jetzt kann er nicht mehr in die Freiheit. Aus Liebe zum Herrn, aus Liebe zu seiner Frau und den Kindern. Dieses Wort scheint der Heilige Geist aufzugreifen in einem Psalm, wo wir prophetische Worte haben, die dem Messias in den Mund gelegt werden. Der Messias, als er in die Welt kommt, und wir haben den Text auch in Hebräer Kapitel 10, in den ersten Versen, etwa Vers 5 bis 7 dort. Wenn Jesus in die Welt kommt, spricht er mit dem Vater. Er ist als Baby geboren, aber bevor er in die Welt kam, hat er mit dem Vater gesprochen über dieses Ereignis. Und er sagt zum Vater, und Abraham übrigens ist auch da und er weiß um den Tag, wann Jesus in die Welt kommt, das erzählt Jesus den Pharisäern später. Abraham sah meinen Tag, als ich in die Welt kam. Und er freute sich. Jetzt war die Verheißung, dann ging die in Erfüllung. Nun zurück. Wenn Jesus in die Welt kommt, sagt er zum Vater, schau, ich komme in die Welt, um deinen Willen zu tun. In Hebräer steht geschrieben, einen Leib hast du mir gegeben. Aber dasselbe Wort im Hebräischen kann so gelesen werden, das Ohr hast du mich durchbohrt oder durchgraben. Die hebräische Sprache ist sehr reich und ein Wort kann für einige Gedanken stehen. Es kann heißen, du hast mir einen Körper, einen Leib zubereitet, sodass er als Kind geboren wurde, oder ich bin am Ohr durchbohrt worden. Das ist dasselbe für Jesus. Sein Ohr wurde geöffnet, weil er, wie Paulus in Philipper 2 sagt, in Sklavengestalt kam. Knechtsgestalt heißt dort Gestalt oder Form eines Sklaven. Als Jesus in Bethlehem geboren wurde, war er Sklave geworden, gebunden, eingegrenzt in die Mauern eines Körpers. Stellen wir uns vor, er ist allgegenwärtig. Und jetzt wird er eingegrenzt. Der, der größer ist, für den alle Völker wie ein Tropfen im Eimer sind, Jesaja 40, der lässt sich eingrenzen in die Haut eines Kindes, eines Säuglings. und lässt sich geboren werden von einer kleinen Frau, einem kleinen Menschenwesen. Wir alle Menschen sind ja winzig klein im Vergleich zum großen Gott. Das ist Gefängnis, das ist Versklavung, Einengung für Jesus. Kein Wunder, dass Paulus den Sklaven sagen kann auf Kreta: Ihr dürft ruhig bleiben, wo ihr seid. Euer Herr, der euch erlöst hat, war auch ein Sklave. Er weiß genau, was das heißt. Er weiß, was es heißt, eingeschränkt, eingeengt, unterordnet zu werden, unter das Gesetz gestellt zu sein, hat aber alles eingehalten. Und wer jetzt Christ wird, der kann sich in einer solchen Situation bewähren. Der Dichter der Klagelieder, es dürfte Jeremia sein, man ist sich nicht genau gewiss, sagt ungefähr so in diesen Klagen: Du hast mich in deine Hand genommen und ich kann nicht frei werden. Denken wir an einen Vogel, den man in die Hand nimmt, und der möchte so gern weiterfliegen. Ich habe schon oft an dieses Wort gedacht. Wenn man in die Enge kommt: Du hast mich in die Hand genommen oder du hast mich eingezäunt und ich kann nicht frei werden. Meine lieben Geschwister, da ist mir Gedanke gekommen: Und warum wollte ich weg? Ich bin ja in seiner Hand. Wo habe ich es denn besser als gerade in dieser Hand? Wenn du meinst, du bist eingeengt, vor dir ist ein Stoppschild, hinter dir Sackgasse, an jeder Seite Mauern, oben kein Ausgang, unten nur Beton, du bist eingekerkert, dann denke, du bist in der Hand des Herrn und dort reicht die Gnade Gottes aus, um zum Lobe Gottes zu sein. Der Text anschließend oder gleich inmitten dieses Abschnittes, dieser Satz hat begonnen mit etwa Vers 9 und er geht weiter einige Verse durch Vers 11. 11 ist die Fortsetzung. Die Gnade Gottes ist erschienen. Das ist nicht ein neuer Satz, das ist die Fortsetzung dieses Satzes. Das heißt, Paulus macht klar, worin diese Möglichkeit sich wurzelt. In der Gnade Gottes, die uns in Christus erschienen ist. Da holt man die Kräfte aus dem Evangelium, um sich im Alltag in der schlimmsten Situation zu bewähren. Keiner von uns muss sagen, warum ergeht es mir so? Alles ist Führung Gottes. Alles wirkt zusammen zum Guten und zum Besten denen, die Gott wirklich lieben. Amen. Da dürfen wir Amen sagen, oder? Das wollen wir auch in Gebet tun. Stehen wir auf dazu. In Form deines Sohnes uns erschienen ist und wir sie leibhaftig haben sehen dürfen. Wir nicht, aber wir sehen es in deinem Wort und wir wissen, dass andere sie gesehen haben. Und sie bezeugen uns, wie wunderbar diese Gestalt deiner Gnade war. Und Herr, sie hat am Kreuz gehangen für uns. Da sehen wir deine Liebe. O Herr, vergib uns, dass wir oft so wegschauen zu den Dingen dieser Welt oder auf unser eigenes Los und murren oder lassen uns gelüsten. Wir bitten dich, Herr, hilf uns, dich vor Augen zu halten und ganz für dich da zu sein. O Herr, bewahr uns davor, dass wir unsere Energie, die du uns gegeben hast, etwas anderem widmeten. Amen.